Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir ist die Situation gerade so, dass durch die Fensterscheibe, naja gut, ich bin ehrlich, die nicht gerade sauber ist, die Sonne reinblinzelt, genauso wie sie durch die Laubblätter hervorkommt. Und ich finde es so unglaublich schön, diese Jahreszeit, wenn so langsam die Blätter runterrieseln und es so ein bisschen herbstlicher wird. Also vielleicht macht ihr es euch einfach gemütlich, holt euch einen Tee zur Seite und springt mit mir gemeinsam in das heutige Thema. Denn in der heutigen Folge spreche ich mit Dr. David Spencer über das Thema alte Sorten. War früher wirklich alles besser? Und natürlich bringe ich Fragen mit, wie: Warum gibt es überhaupt neue Sorten? Was sind neue Züchtungsziele? Was waren frühere Züchtungsziele? Wir schauen einmal auf Apfelsorten, aber auch, weil ich ja vom Ackerbaubetrieb komme, auf alte Getreidesorten. Was konnten die und was kann eine heutige Getreideart vielleicht auch besser? Gibt es eine Berechtigung, dass es manche alte Sorten gar nicht mehr gibt? Und. Ich habe wirklich alle Fragen mitgebracht und ich hoffe, dass ihr auf das Thema genauso Bock habt, wie ich das hatte. Ich finde das irgendwie spannend zu hören. David ist übrigens, man sagt ihm nach, er ist Pflanzenflüsterer. Er ist Pflanzenforscher und Wissensvermittler und es wird auch über ihn geschrieben, dass er ein Biopionier ist, was ich liebe. Er ist ein Biopionier für die Themen grüne Gentechnik und Wissenschaftskommunikation und ich freue mich total, dass er in Hamburg war und mit mir gemeinsam auf der Bühne stand, denn diese Podcast-Folge wurde auf dem Open Mouse Festival aufgenommen, aber dazu gleich mehr. Ich kann euch auf jeden Fall verraten, dass ich nach der Podcast-Folge total Bock darauf hatte, Äpfel pflücken zu gehen. Und deswegen habe ich das auch sofort gemacht, als ich wieder zurück auf unserem Hof war. Ich habe also meinen Bruder und seine Freundin gefragt, ob die mir helfen würden, denn wir haben zu unseren Wirtschaftswegen, also zu den Feldwegen, zu unseren Feldern, haben wir eine alte Apfelallee. Und wir haben uns dann aufgemacht mit einem Radlader und mehreren Holzkörben und so einem Apfelpflückarm. Und sind dann zu den alten Äpfelbäumen gefahren und es ist ja total spannend zu sehen, wie unterschiedlich diese Apfelsorten in der Apfelallee waren. Also erstmal vom Reifegrad. Manche Äpfelbäume waren schon überreif, manche haben gerade erst angefangen zu reifen. Die nächste Apfelsorte war total mehlig, die danach total sauer, manche ganz süß. Also genau, nach dieser Podcast-Folge mit David habe ich auf jeden Fall nochmal ganz anders alles wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Jahr schon Äpfel pflücken wart, aber es ist ja wirklich ein Erlebnis. Denn man wird ja gierig, wenn man so einen langen Apfelpflückarm hat, dann will man natürlich den allerrotesten, den allerprallsten, der ganz, ganz oben hängt. Und dann muss man sich mit diesem langen, ausgestreckten Arm genau unter den Apfel stellen, um den irgendwie zu greifen zu können. Und natürlich ist das so, dass einem dann die ganzen kleinen alten Ästchens ins Auge fallen oder die Blätter, weil man irgendwie das zu ungünstig macht und da erstmal vorher irgendwie rumrandaliert. Also gefühlt sind meine ganzen Augen jetzt zerkratzt, weil ich vor lauter Gierigkeit mir der halbe Baum ins Auge gefallen ist. Vielleicht kann ich euch mit dieser Folge motivieren, auch mal wieder Äpfel pflücken zu gehen. Oder ich kann euch motivieren, zu mir nach Hause zu kommen, denn so viel kann ich sagen. Ich habe jetzt hier ordentlich viel Körbe an Äpfeln und ich habe sie direkt erstmal in eine Scheune gestellt, weil ich nicht wollte, dass die ganzen Ohrenkneifer und Maden und was ja nicht alles mit rumgekrabbelt ist, bei uns hier direkt in der Küche landet. Und ich wollte daraus Apfelmus machen und finde jetzt die Motivation dazu doch nicht. Also vielleicht wollt ihr mich unterstützen, dann meldet euch gerne bei mir. Nun freue ich mich erstmal auf die Live-Aufnahme mit Dr. David Spencer. Bevor wir damit anfangen, noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst habe Landwirtschaft studiert und komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Ich bin selbstständig mit Podcasten, mache einen Podcast mit dem NDR zusammen und diesen Jung- und Landwirtin-Podcast. Ich stehe auf sämtlichen Bühnen als Moderatorin und freue mich immer, in die Agrarwelt gemeinsam mit euch einzutauchen. Zum Beispiel mit diesem Podcast hier, wo ich immer versuche, Pioniere oder einfach begeisterte Menschen aus der Agrarbranche vorzustellen und ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich auf das heutige Thema. Alte Sorten, war früher wirklich alles besser. Sehe schon, im Publikum wippen die Köpfe und damit habe ich schon viel verraten, denn meistens, wenn ich den Podcast starte, dann überlege ich, was machen denn die lieben Muscheln, während sie diesen Podcast hören. Begleite ich euch vielleicht durch die Mittagspause oder macht ihr mich zum Einschlafen an? Aber heute muss ich mich das gar nicht fragen, denn ich kann den Muscheln in die Augen schauen. Ich bin hier heute auf dem Open Mouse Festival in Hamburg und ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich habe auch einen Gast, sag mal Huhu.
Huhu.
Wie schön. Du darfst dich gleich genauer vorstellen. Vorher noch ein paar einleitende Wörter zum Thema. Heute möchte ich sprechen über alte Sorten. War früher wirklich alles besser? Und ich bin darauf gekommen, weil dieses Festival ja auch als Thema hat Regionalität und Saisonalität. Und da jetzt bald die Apfelernte ansteht und man auch hier, gerade heute hat die Mitvergnügen-Seite von Hamburg nochmal darauf aufmerksam gemacht, wo man denn überall Äpfel pflücken kann, habe ich mir gedacht, ich werde darüber reden. Warum ist das eigentlich so toll, wenn man wieder alte Sorten anbaut? Und ist das wirklich so toll? Oder ist das nur eine nostalgische Idee? Und deswegen wollte ich darüber mal ein bisschen genauer sprechen. Okay, ich starte meinen Podcast immer mit drei Einstiegsfragen und von dir möchte ich gerne wissen, das sollte jeder über Pflanzen wissen.
Dass sie uns Menschen gar nicht so unähnlich sind, nämlich auch fühlen, kommunizieren und sogar sich bewegen
Fühlen? Ich hätte
können.
direkt schon viele Fragen, wenn ich dir jetzt ein Blatt abschneide.
Das fühlt ihr auf jeden Fall.
Okay, eine neue Podcast-Folge, müssen wir uns nochmal sprechen. Das hat dich zuletzt erstaunt.
Zuletzt hat mich erstaunt, wie die Wetterextreme tatsächlich bei uns fühlbar sind schon, ne? Also da kommen wir wahrscheinlich nochmal zu sprechen, aber es ist doch so, dass der Klimawandel, glaube ich, angekommen ist in Deutschland.
Ich gebe dir ein leeres Buch mit ganz vielen leeren Seiten, aber du musst heute nur erstmal den Titel formulieren. Wie würdest du den Titel nennen?
Ich habe so viele Ideen für Bücher, aber ich nehme Pflanzen zähmen leicht gemacht.
Das kam jetzt sehr schnell und sehr, als hättest du das schon. Hast du so ein Buch schon?
Nee, das habe ich noch nicht.
Du schreibst das aber?
Ich sitze gerade an meinem zweiten Buch, das ist
Das
richtig.
wollte ich hören.
Das heißt aber nicht so, ich darf noch nicht sagen, wie es heißt, aber es wird auf jeden Fall auch um Pflanzen gehen.
Okay, dann erzähl doch mal den lieben Muscheln, die jetzt hier sitzen, wer du überhaupt bist, was du konkret machst und wie du Pflanzenbiologe geworden bist, wie dein Weg dahin war.
Sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr hier alle da seid. Trotz des schönen Wetters hier in Hamburg heute sitzen wir hier unter Dach und hören uns einen Live-Podcast an. Warum nicht? Ich bin Pflanzenbiologe geworden durchs Studium und das kam auch eher so zufällig. Ich wollte eigentlich, ganz am Anfang wollte ich mal Kunstgeschichte studieren. Dann wollte ich Medizin machen. Ich habe einfach immer geguckt, wie kann ich quasi nah am Menschen sein oder wie auch menschliche Ausdrucksformen mitkriegen. Und irgendwie habe ich dann gecheckt, irgendwie sind ja Kulturpflanzen, Landwirtschaft, die Art und Weise, wie und was wir anbauen, ist ja auch irgendwie Ausdruck unserer Kultur. Das führt jetzt wieder viel zu weit, aber so bin ich dann irgendwie auf das Pflanzenstudium gekommen. Und habe dann eben Biologie ganz klassisch studiert in Aachen an der Technischen Uni, habe dann meinen Master in Pflanzenwissenschaften gemacht und dann vor etwa 2,5 Jahren promoviert im Bereich Pflanzenzüchtung.
Also Dr. David Spencer wäre deine komplette
Für
Richtige.
dich ist David auch okay.
Okay. Hol uns mal ein bisschen in dein Studium rein. Was hat man da so für Fächer?
Also im Grundstudium, da geht es ganz klassisch mit diesen Grundwissenschaften los, die man so braucht, um die Biologie zu verstehen. Also Chemie, Mathe, Physik, das hatten wir am Anfang natürlich ganz.
Finde ich immer schwierig, dass man das braucht, um die Pflanzen zu verstehen. Ich habe ja auch Agrarwissenschaften studiert und dass da Chemie und Physik
Ja.
drin ist, hat mich wahnsinnig gemacht. Deswegen habe ich es auch direkt
Auf
mehrmals
jeden Fall.
geschrieben.
Aber wenn man dann irgendwann sich damit beschäftigt, wie schafft das eigentlich, so ein Mammutbaum über 100 Meter Wasser aus dem Boden bis ganz in die Spitze zu ziehen, zu saugen, ohne dass er einen Stecker hat oder irgendwie Strom benutzen kann, dann ist da doch viel Physik im Spiel und man braucht das vielleicht dann doch am Ende des Tages. Später dann konnte man sich so ein bisschen spezialisieren, ne? Weil heutzutage gibt es so viele Disziplinen, das ist ja eigentlich das Schöne. Man hat so diese bunte Palette und Freunde von mir sind dann in die Neurologie gegangen, andere sind dann irgendwie in die Ökotoxikologie und beschäftigen sich ganz viel mit so Bodenanalyse. Und ich wollte halt mehr über Botanik und über Pflanzenzüchtung wissen. Deswegen habe ich dann so Fächer wie Biochemie und Molekularbiologie der Nutzpflanzen und sowas belegt.
Das klingt wahnsinnig interessant. Ich würde jetzt gerne mal, deswegen schaue ich auch einmal kurz ins Publikum, das Publikum kennenlernen, denn wir haben uns jetzt ja ausführlich vorgestellt und ich möchte jetzt von euch wissen, und deswegen muss ich euch erstmal kurz erklären, was ein Klatschbarometer ist, denn ein Audioformat funktioniert ja jetzt nicht, wenn ich euch jetzt eine Frage stelle und ihr euch melden würdet, dann würde es ja kein Schwein sehen oder hören können. Deswegen müssen wir ein Klatschbarometer machen. Wenn ihr jetzt mal alle ganz laut klatscht, dann wäre das vom kompletten Raum ein Ja. So würde sich also ein Ja von allen anhören. Klatscht einmal alle ganz laut. Sehr gut. Dankeschön. Meine erste Frage klingt langweilig, aber brauche ich gleich, um euch besser kennenzulernen. Wer von euch wohnt in der Stadt. Einmal bitte klatschen. Ich würde sagen, du hast auch mit hingeschaut, ne? Haben gerade alle geklatscht? Wohnen die alle in der Stadt? Ihr seid alle Städtis. Okay. Wer von euch hat Landwirte oder Landwirtinnen im Freundeskreis? Einmal bitte. Da war ein bisschen unsicheres Klatschen, aber hat jetzt auch gerade jeder geklatscht?
Nicht jeder.
Nicht jeder, was würdest du sagen?
Da hinten die Person nicht.
Also okay, 90% haben geklatscht. Letzte Frage. Wer von euch würde gerne mit einem Landwirt oder Landwirtin den Job gerne tauschen? Oh, das ist...
Wow.
20% der Leute, 15 sagen wir immer vom ganzen Raum. Ich finde, das spiegelt immer so schön wider, wie hart vielleicht dann doch der Job ist oder wie ausgestorben vielleicht auch der Job ist. Es sind ja auch nur noch 1% der Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. Deswegen umso schöner, dass wir heute genauer auf das Thema schauen. Thema alte Sorten. Was würdest du denn sagen? Was ist der Unterschied zwischen Sorten und Arten?
Ja, ist ein guter Einstieg auf jeden Fall, weil das wird oft durcheinander gebracht, ne? Wenn wir sagen, wir wollen Artenvielfalt, dann geht es tatsächlich um, wenn wir jetzt über Nutzpflanzen reden, verschiedene Arten, also Äpfel, Birnen, Kartoffeln, Bananen und dann Weizen und so weiter. Das sind verschiedene Arten. Und Sorten sind dann wiederum innerhalb der Art die verschiedenen Züchtungsformen, die es davon gibt. Beim Apfel kennen wir alle aus dem Supermarkt Boskop oder Brähbirn, Elster. Das sind alles Apfelsorten. Aber alle gehören zur selben Art und das ist besonders wichtig, wenn man Pflanzen züchten möchte, weil man kann verschiedene Arten nicht unbedingt kreuzen, aber Sorten sehr wohl. Also wir nehmen dann verschiedene Sorten her und kreuzen die miteinander.
Ja, viele Betriebe oder auch Märkte sagen, wir bauen alte Sorten an, denn die sind in Vergessenheit geraten. Das klingt immer so dramatisch. Ist das denn die richtige Tradition, wenn man wieder zu den alten Sorten greift?
Also erstmal ist es schon dramatisch, wie gering die Vielfalt eigentlich ist, die wir da draußen in so einem ganz normalen Supermarkt finden. Das schon. Da muss man, glaube ich, eher zu einem Betrieb oder in einen Bioladen oder so gehen, um ein bisschen mehr als 3 Sorten zu finden von einer bestimmten Pflanzenart. Ob das jetzt dramatisch oder ein Problem ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und ob wir das unbedingt vorantreiben sollten mit den alten Sorten, das werden wir am Ende des Gesprächs vielleicht nochmal besprechen. Ich glaube, dass sowohl die alten als auch die neuen Sorten ihre Berechtigung haben, so viel kann ich vorwegnehmen. Und es gibt auch einen Grund, warum alte Sorten zu alten Sorten werden. Also die heißen nicht ohne Grund so, sie werden nicht mehr angebaut und das hat seine Gründe. Entweder wurden sie von der Krankheit dahingerafft oder sie sind einfach nicht mehr so ertragreich. Oder es gibt mittlerweile Umweltveränderungen, die es gerade den alten Sorten schwer machen. Und deshalb braucht es eigentlich immer Pflanzenzüchtung, um sich dem anzupassen.
Lass uns mal auf die alten Apfelsorten schauen. Was haben die denn so besonders gemacht? Und ich persönlich, ich komme ja von einem Ackerbaubetrieb. Also wir halten kein Vieh, sondern bauen unterschiedlichste Getreidesorten an, Zuckerrüben, an Mais. Vielleicht können wir auch noch mal auf alte Getreidesorten schauen. Was hat die besonders gemacht in der Vergangenheit?
Ja, also Getreide ist das klassische Beispiel, wenn man wirklich so sichtbare Veränderungen in der Pflanzenzüchtung heranziehen will. Früher war Getreide sehr, sehr langhalmig, ne? Also es gibt so ein paar Sorten immer noch, zum Beispiel der Roggen, ich glaube, der heißt Martin Schmidt, das ist der Sortenname, oder auch das Schwabenkorn, das ist eine Dinkelsorte, die haben sehr, sehr langes Stroh oder sehr lange Halme, so bis zu 2 Meter, ne? Und das war früher ganz normal. Dann hat man irgendwann gemerkt, irgendwie wird es immer windiger und immer unbeständiger und wenn diese langen Sorten umknicken im Wind und dann in so einem matschigen Acker liegen, dann gehen die kaputt.
Schwierig.
Dann verschimmeln die. Oder sie keimen sogar aus und dann kann man damit gar nichts mehr anfangen. Ne? Und dann kommen sekundäre Probleme wie Pilzinfektionen. Ne? Mutterkorn ist so ein Problem auf jeden Fall. Sowas kommt dazu. Das heißt, die Langhalmigkeit ist somit
Kannst
das Erste.
Kurz mal Frage an das Publikum. Also wieder, ihr wisst, Klatschbarometer. Wisst ihr, was Mutterkorn ist? Einmal bitte klatschen. Ein Drittel des
Da war Raumes. Ich wieder zu vorschnell.
Ich will es dir einmal erklären. Das ist ein Pilz.
Ja, genau. Es gibt Pilze, die Getreidesorten befallen können. Jeder von uns kennt zum Beispiel Mehltau. Oder es gibt auch Rostpilze. Es gibt ganz unterschiedliche Pilzarten. Mutterkorn ist eben auch ein Pilz, der eben bei Getreide, was ungeschützt, also unbehandelt auf dem Feld steht, eigentlich immer irgendwann in der Saison vorkommt. Und das Perfide bei diesem Pilz ist es, dass der sehr, sehr giftige Toxine macht. Also so Pilzgifte, die auch am Ende in unserem Brot, in unseren Nahrungsmitteln landen können.
Und ich habe gehört, dass das den Namen Mutterkorn trägt, weil früher das Frauen genommen haben, um damit abzutreiben. Kleiner Side-Fact, finde
Ja.
ich interessant. Okay, alte Sorten, wir waren bei Getreide,
Genau.
bei 2 Meter langen Halmen.
Martin Schmidt, genau. Diese Sorten, die haben natürlich auch ihren Sinn gehabt früher, ne? Einmal konnte man dieses lange Stroh benutzen, um Körbe zu machen zum Beispiel, oder eben man hatte sehr viel mehr Stroh zum Beispiel als Viehfutter. Heute weiß man, okay, je kürzer die Halme, desto, also das macht vieles einfacher, ne? Die Ernte, das Dreschen, und eben auch diese Wetterfestigkeit. Also das war eine der wichtigen Eigenschaften, die bei so alten Sorten weggezüchtet wurden, ne? Dann kam sowas wie wie nennt man das, Spindelfestigkeit, dass die Körner wirklich auch an der Ähre sitzen bleiben und nicht einfach abfallen, weil eigentlich will die Pflanze sich von Natur aus ja verbreiten. Das heißt, wenn du an einem Wildgerste schüttelst, dann fallen
Die
die
sieht alles
Samenkörner ab.
runter,
Genau,
ja.
weil die möchte ja sich aussamen, logischerweise.
Die fühlt ja
Wie, genau. Dazu kommen wir nochmal. Die fühlt wirklich. Ich schwöre. Genau, und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen die Körner ernten. Und das heißt, je besser die wirklich verbleiben, zum Beispiel auch an deinem Mais, den du anbaust, je besser die Körner an der Ähre verbleiben und je länger, desto besser ist es für den Ertrag, für die Ernte nachher.
Das fand ich schon wieder mega spannend. Hast du auch noch mal so ein bildliches Beispiel für die Äpfel? Was konnten die früher, was sie heute nicht mehr können müssen?
Ja, also Äpfel, da kennt, glaube ich, jeder oder jeder, der Großeltern hat, hat so einen alten
Kannst du Publikum fragen? Wir
Apfelbaum.
haben das
Das stimmt, ja, das
Klatschbarometer.
Klatschbarometer,
Muss die
ja.
Frage nur mit Ja,
Ich muss
Nein,
noch den
das ist
richtigen
nur
Hebel aktivieren hier.
schwierig.
Wer von euch hat Verwandte, die einen alten Apfelbaum im Garten stehen haben? Entweder hast du keine Verwandte oder das trifft nicht auf dich zu. Ja, okay, also viele haben das, ne? Also ich kenne das von meiner Mutter und von meiner Oma zum Beispiel auch. Und dann ist ganz schwer nachzuvollziehen, ist das jetzt, was für eine Sorte ist das? Erstmal, ich kann sehen, die ist rot oder grün. Ich kann da reinbeißen, die ist dann mehlig oder knackig oder was das
Sauer oder
sauer,
süß?
genau. Das ist oft gar nicht so leicht herauszufinden, welche Apfelsorten wir da haben auf dem Land. Ne? Es gibt so überlieferte alte Sorten, die nennt man auch Landrassen, ist ein bisschen unglücklicher Name, aber die sind einfach über Jahrhunderte an diesem Standort gewachsen und keiner weiß mehr genau, welche Ursprungssorte dahinter steckt. Aber man kann natürlich behaupten, die wachsen hier super, weil die stehen hier schon Ewigkeiten. Ne? Das heißt, die sind diese alten Sorten, dass der Wert dieser alten Sorten und dass wir die auch finden und quasi dokumentieren und einlagern müssen in sogenannten Genbanken, also das Saatgut davon sammeln müssen, ist einfach, dass die bunte Vielfalt nicht nur bedeutet, es schmeckt irgendwie unterschiedlich, es sieht unterschiedlich aus, sondern die Genetik in diesen Sorten, die hat wirklich so, da steckt ein Schatz drin. Also die haben Aromen, die haben bestimmte Resistenzen gegen Erreger, die es irgendwie nur dort gibt an diesem Standort oder sind an den und den Boden besonders angepasst. Ja? Also diese Varianz, die muss man auf jeden Fall erhalten, damit man damit in der Züchtung später auch die neuen Sorten wieder mit diesen Fähigkeiten ausstatten kann.
Glaubst du, Landwirte, die sich also jetzt für die alten Sorten entscheiden, haben Vorteile davon?
Also ich glaube, einmal gibt es eine große Akzeptanz oder auch eine große Nachfrage von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die das gerne kaufen möchte. Also zum Beispiel im Direktvertrieb, glaube ich, kann man das gut benutzen als einerseits so ein bisschen aus pädagogischer Sicht zu sagen, guck mal, das ist eine alte Sorte, die könnt ihr bei mir kaufen, die kriegt ihr nirgendwo anders. Andererseits schaut doch mal, die neue Sorte, die hat doppelt so viel Ertrag gebracht. So, ne? Da kann man auch direkt den Unterschied zeigen, was eigentlich die Züchtung für ein, also was das, was, wie weit wir eigentlich vorangekommen sind mit der Züchtung. Aber gleichzeitig auch zeigen, dass Ertrag nicht alles ist. Ne? Was bringt jeder Ertrag, wenn wir dadurch sehr monoton werden und diese Vielfalt verlieren? Also von daher würde ich schon sagen, dass es wichtig ist, dass Leute das machen. In ökologischen Betrieben ist das, glaube ich, mehr verankert als in konventionellen. Aber ich glaube, wir wollen ja eh weg von diesem Dualismus und von diesem Gegeneinander ausspielen der verschiedenen
Ja,
Betriebsformen. Das
danke dir.
heißt, heißt,
Das ist eigentlich immer mein Auftrag.
ja, genau. Das heißt, ich kenne genauso konventionelle Landwirte, Landwirtinnen, die sagen, bei uns bauen wir diese Sorte an, weil die ist hier seit Jahrhunderten schon sehr erfolgreich. Oder ich habe den Tipp von einem Freund aus Brandenburg bekommen, der baut die da an und deswegen probiere ich das mal aus. Also einfach ein bisschen mutig und auch flexibel sein mit den verschiedenen Sorten, die es da gibt und die mal ausprobieren.
Okay, wenn ich jetzt als Verbraucher oder Verbraucherin mich dafür entscheiden würde, alte Sorten zu kaufen, habe ich dann, gibt es dafür irgendwie Belege, wissenschaftliche Belege, dass das gesünder ist, nachhaltiger ist? Sind ja zwei
Das
unterschiedliche.
sind erstmal zwei unterschiedliche Dinge. Meines Wissens ist das nicht so. Man kann nicht sagen, dass alte Sorten irgendwie mehr Nährstoffe enthalten oder nachhaltiger ist eine ganz andere Frage. Und dann ist auch die Frage, meinen wir ökologische Nachhaltigkeit, meinen wir die ökonomische Nachhaltigkeit? Also zum Beispiel kann man durch den Anbau von alten Sorten auch Geld sparen und das, glaube ich, ist oft nicht so, weil alte Sorten tatsächlich mehr Spritzmittel brauchen, so im Schnitt. Ne? Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Aber ich nehme mal als Beispiel Müller-Thurgau. Ist ein sehr alter Wein, der seit über 100 Jahren an der Mosel an derselben Stelle steht. Und es ist
Trinkst du
eine.
den? Gerne?
Nö, ich bin mehr so der Biertyp.
Kurz aus dem Konzept gebracht mit der Frage,
Ich kann was über Gerste stattdessen erzählen, aber das ist ja keine Monokultur in dem Sinne. Also der Wein steht seit 100 Jahren auf derselben Stelle. Konzentration. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine alte Sorte natürlich mit der Zeit immer anfälliger werden kann, dadurch, dass sie immer an derselben Stelle steht, aber auch weil sie alt ist und nicht angepasst an neue Herausforderungen.
Selbe Stelle heißt nämlich auch selbe Krankheiten immer am selben Ort,
Genau.
selbe Insekten, die dahin fliegen, weil sie wissen zuversichtlich, dass da das ist, was sie suchen.
Genau.
Okay. Gibt es denn Herausforderungen bei der Kultivierung von alten Sorten? Also ist das aufwendiger?
Ja, die neuen Sorten, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eine hohe Homogenität haben. Die reifen auch alle sehr, ja, gleichmäßig ab. Die kann man gut lagern, die kann man gut transportieren. Und das sind,
Bist du jetzt gerade beim
ich bin bei
Getreide, bei den
neuen.
Äpfeln
Ach
oder
so,
beim
warte mal.
Wein?
Jetzt bin ich gerade eher bei Gemüse oder Obst, ja,
Okay,
genau.
im Allgemeinen, ja.
Ich denke, dass alte Sorten, da gucken wir bei Getreide ja vor allem auf sowas wie Dinkel, Emmer, Einkorn, das sind Dinge, die sind jetzt wirklich tatsächlich im Kommen mehr. Und Deutschland ist zum Beispiel
Wollen wir mal einmal wieder Klatschbarometer, weil es sich gerade füllt.
Wer hat schon mal von Dinkel gehört?
Jetzt hast du das Einfachste genommen.
Ja, natürlich, aber ich kann ja was schwieriger werden. Wer kennt denn Tritikale? Aha, deutlich
Aber sehr
weniger.
mutig, also sehr
Ja,
selbstbewusst.
doch, stark. Und Triticale ist so streng genommen noch nicht mal eine alte Sorte in sich, sondern Triticale ist eine Kreuzung aus Weizen und Roggen und auch da gibt es wieder verschiedene Sorten innerhalb der Triticale. Aber da wollte ich kurz noch was zu sagen,
Ja.
weil du eben gefragt hattest, ob die irgendwie schwieriger anzubauen sind. Das kann
Ja.
man überhaupt nicht so generalisieren, denn
Weil immer, wenn ich höre, da baut jemand alte Sorten an, da denke ich auch, Mensch, der macht sich einen extra Aufwand. Das ist ja toll, dass er wieder sich um die alten Sorten
ich
kümmert.
glaube, da geht es auch oft darum, wo kriege ich ausreichendes zertifiziertes Saatgut her, zum Beispiel. Ne? Also das sind eher so Dinge, die vielleicht limitierend sein können. Der Anbau bringt oft Vorteile mit sich, die man jetzt gerade erst so erfährt. Tritikale oder auch Roggen oder Dinkel haben zum Beispiel auf nicht so nährstoffreichen Böden, auf schlechteren Böden, haben die einen besseren Ertrag als unser klassischer Brotweizen zum Beispiel. Was natürlich auch daran liegt, dass unser Brotweizen erzogen wurde mit verschiedensten Mittelchen wie Dünger und Fungiziden, mit aufzuwachsen in der konventionellen Landwirtschaft zumindest oder im ökologischen eben immer fleißig gestriegelt zu werden oder ne, so
Bodenbearbeitung, mechanische.
Bodenbearbeiter. Richtig,
Ja.
genau. Das heißt also das muss man immer mitsehen, so wie viel Aufwand ist denn eigentlich unsere neue Kultur schon und können wir vielleicht im veränderten Klima, aber auch wenn wir zum Beispiel weniger Bodenbearbeitung machen wollen, vielleicht ist dann Tritikale oder so wirklich was für euren Standort.
Wir haben ja jetzt ja gesagt, alte Sorten. Du als Pflanzenbiologe hast ja bestimmt ein Interesse daran, dass es in Zukunft immer gesunde Sorten gibt. Haben die neu gezüchteten Sorten eine Berechtigung? Und wenn ja, warum?
Ich bin ein großer Freund von der Sortenvielfalt und dann ist mir das Alter so gesehen egal.
Was?
Es kann wirklich nicht genug Vielfalt geben und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass wir viel verlieren auf dem Weg, ne, der Vereinheitlichung, ne, der großformatigen Landwirtschaft, die einfach aus vielen Gründen voranschreitet. Ne. Es gibt viele, die aufhören, viele, die irgendwie eingegliedert werden in größere
Wenn du sagst
Systeme.
Vereinheitlichung, da bin ich gerade schon hängen geblieben, weil ich denke
Ja.
mir immer so, es ist ja eigentlich eine Art Verbesserung, weil man entscheidet sich ja immer für das, was am gesündesten und am ertragreichsten bei einem auf dem Betrieb wächst. Das
Ja.
heißt, das ist ja auch der Grund, weshalb alte Sorten vielleicht schwinden und man sich für die moderneren entscheidet.
Ja, ich sagte ja vorhin, es hat bei vielen alten Sorten seine Berechtigung, dass sie alte Sorten sind. Die performen nicht so gut und sind auch einfach nicht mehr für das heutige Klima geeignet. Aber man kann die Vorteile, die diese alten Sorten hatten und haben, ja trotzdem wiederbeleben, indem man die einkreuzt in moderne Sorten zum Beispiel. Da gibt es ja Verfahren, die gehen von Laborsachen, wie ich gemacht habe. Ich habe ja tatsächlich mit Gentechnik gearbeitet. Das ist nochmal was, können wir mal eine eigene Folge zu
Ja.
machen. Da müssen wir mal eine eigene Folge zu
Nachdem wir
aufnehmen.
die gemacht, na, nachdem wir die gemacht haben, warum, was Pflanzen alles fühlen können.
Auch dies. Nee, du kannst aber auch ganz klassische Züchtungsmethoden hernehmen. Eine Kreuzung wird auch gemacht in ökologischen Betrieben zum Beispiel. Da werden alte Sorten mit wirklich hochleistungsneuen Sorten gekreuzt. Und das ist für mich eigentlich der Schatz, den es da drin gibt. Also alte Sorten haben bestimmte coole Fähigkeiten, die in
Auf die wollte ich jetzt eingehen. Welche
ja.
coolen Fähigkeiten haben denn die neuen Sorten? Weil ich glaube, man kann sich darunter nichts Wirkliches vorstellen. Was haben die denn für Vorteile? Was können die jetzt alles?
Die neuen Sorten.
Vielleicht sagst du erstmal die Kultur, damit wir uns das so besser vorstellen
Zum
können.
Beispiel der Weizen, der ist besonders schwer züchterisch zu bearbeiten, weil der besteht aus drei Genomen. Also ist ganz schwierig, da irgendwas zu verändern genetisch, aber ist ein anderes Thema. Wenn wir da zum Beispiel eine alte
Fragt ihr euch auch
Sorte.
gerade, ob drei Genomen klingt so
Wir
wenig.
haben ein Genom. Also wir haben ein Erbgut in jeder Zelle und der Weizen einfach
Okay, dann klingt's
dreimal
viel.
Erbgut. Das ist viel, ne?
Okay.
Und deswegen hat auch jedes Gen dreimal oder sogar sechsmal. Das ist aber. Das soll jetzt einfach nur Take-Home-Message bedeuten, man muss eigentlich sechs Stellen gleichzeitig irgendwie züchterisch bearbeiten, damit da irgendwas passiert. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man das schafft in kürzester Zeit. Und wir haben wenig Zeit im Klimawandel, ne? Ich wollte nur erzählen, man kann beim Weizen, indem man den mit alten Sorten kreuzt, die Wurzeln verlängern zum Beispiel. Und damit kommt er besser ans Grundwasser. Das heißt, in Trockenperioden Vorteil. Man kann den Weizen mit alten Land.
Sozusagen, würde ich sagen, hitzeresistenter, oder? Weil er mehr
Ja, genau,
ans
also
Wasser,
dürreresistenter und
dürreresistenter,
dürretoleranter.
ja.
Bei Hitze ist nochmal eine andere Frage, weil er wirklich auch mit steigender Temperatur irgendwann einfach die Photosynthese schlapp macht. Das ist auch noch ein anderes Problem, was es gibt. Und da haben wir heute schon andere Panels auch gehabt, die coole Vorschläge dafür hatten. Zum Beispiel Agroforstsysteme, wo ein bisschen Beschattung kommt oder so. Hat gar nichts mehr mit Züchtung zu tun, aber das zeigt, es gibt viele, viele Stellschrauben, um die Landwirtschaft irgendwie anzupassen. Nicht nur die Züchtung, nicht nur die Sorten. Aber genau, du hast gefragt nach den
Ja, also du
Vorteilen,
hast gesagt, coole Fähigkeiten.
coole
Jetzt haben wir einmal die
Fähigkeiten,
coolen Fähigkeiten, ganz tief Wurzeln.
lange Wurzeln, Schädlingsresistenz gegen Dinge, die es hier nie gab, ne? Also gegen Erreger, die erst mit dem Klimawandel nordwärts, also auch bis zu uns gewandert sind, die es hier vorher nicht gab.
Denkst du da gerade an irgendwas?
Also ich bin ja nicht so ein Getreidemensch, ne? Ich bin ja mehr im Gemüse unterwegs.
Ja, dann kannst
Aber
du
du
auch
sagst,
gerne im Gemüse
du baust ja
beispielen.
zum Beispiel Zuckerrübe an,
Ja.
der Stolburerreger. Der wird über Zikaden oder Blattläuse, über saugende Insekten übertragen. Und die gab's bisher nur in so einer kleinen, im kleinen Zeitfenster. Und mittlerweile gibt es die über das ganze Jahr und es gibt viel mehr dieser Erreger plötzlich in der Zuckerrübe, ja.
Und da hat die Pflanze jetzt irgendwas, weshalb die nicht mehr kommen?
Wir sind ja
Die
dran,
züchtet
ne? Aber
daran.
man kann diese Fähigkeit also man kann eben schauen, welche alten Sorten oder Landrassen gibt es schon in Gebieten, wo es diese Läuse schon länger gibt. Und dann nimmt man die ran und kombiniert die mit den neuen Sorten. Dann hat man nämlich beides kombiniert, die Resistenz, aber auch diesen Ertrag, den wir eigentlich gewöhnt sind von unseren Rüben.
Okay, ihr seht, ich habe jetzt sehr viele Fragen wieder zu den neuen Sorten gefragt. Dabei wollten wir eigentlich die große Frage klären. Alte Sorten war früher alles besser. Und du darfst jetzt einmal beantworten. Hat dieser Satz eine Wahrheit? War früher alles besser?
Ich muss enttäuschen und sagen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also es ist nicht die richtige Richtung, nach hinten zu schauen, ne? Ich glaube, wir müssen hinkriegen, Nachhaltigkeit zu leben, ohne nach hinten zu gucken, sondern wir müssen die Lösungen eigentlich eher so in der Zukunft suchen. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht inspirieren lassen können oder was mitnehmen können, was es schon gab. Aber man hat ja gesehen, was uns die Techniken, die Verfahren der Landwirtschaft bisher gebracht haben, beziehungsweise welche Stellen eigentlich früher so für normal oder für gerechtfertigt gehalten wurden, wo selbst Landwirte jetzt sagen, so eigentlich merke ich selber, wenn ich nicht pflüge, dann geht es dem Boden irgendwie besser, dann gibt es auch nicht mehr so viel Auswaschung, also Erosion, Bodenverlust, wenn es irgendwie Starkregen gibt, ne? So wie jetzt auch dieses Jahr wieder. Also ich glaube, dass wir im Schulterschluss mit dem, was so noch gerade herausgefunden wird, ne, Wissenschaft, aber auch ökologische Züchtungsforschung, was whatever, ist mir eigentlich egal, woher das Wissen kommt. Wir sammeln so viel Wissen und um das in die Praxis umzusetzen, braucht es schon so einen Mut, ne, zu sagen, wir machen jetzt mal was ganz anders als unsere Vorfahren.
Ja,
So.
hat denn irgendeine alte Sorte es gar nicht bis ins Hier und Jetzt geschafft und das aus guter Berechtigung?
Ich habe ein gutes Beispiel, was überhaupt nicht relatable ist, weil es die Banane ist.
Okay. Aber können alle mit relaten, wenn man es schon
ihr wisst alle, was eine Banane, genau, ja. Ihr kennt Banane, wer kennt Bananen? So. Okay.
Klatschbare
du hast nicht geklatscht. fällt euch was auf, wenn du so eine Banane schälst und da reinbeißt, fällt euch da was auf? Da sind keine Kerne drin, genau. Und das haben wir weggezüchtet. Bananen haben keine Kerne und das heißt, man kann die nicht züchten. Das Einzige, was wir können, ist, wir können ins Labor irgendwie zurückgehen oder wir nehmen uns irgendwelche Wildsorten, die noch Kerne haben, um damit also Generationen zu kreuzen, um dann in der nachfolgenden Generation neue Eigenschaften zu haben. Und das ist ein Grund, warum Bananen so anfällig zum Beispiel für Pilzkrankheiten sind, ist überhaupt kein deutsches Problem. Aber es könnte passieren, da wir auch Kulturen haben, die vegetativ vermehrt werden. So heißt das, wenn man nicht über Saatgut, sondern über Knollen oder was auch immer. Ja. Kartoffeln sind auch vegetativ vermehrt. Wenn wir da irgendwie aus den Augen verlieren, diese genetische Vielfalt, die man einfach durch die Züchtung kriegt, dann könnte es gefährlich werden, weil die Banane Gros Michel, das ist eine Sorte, die gab es bis 1910, 1920 rum, die ist tatsächlich ausgestorben. Und die gibt es zwar noch in so kleinen Inselnregionen, aber die ist von der Pilzkrankheit, der Panama-Krankheit einfach weltweit auf jeder Plantage dahin gerafft worden.
Jawohl, okay. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken. In einer halben Stunde kann man immer nur einmal ganz kurz reinzoomen. David, hast du noch mal zum Abschluss eine Weisheit, die wir jetzt alle mitnehmen, nochmal Druck aufbauen für die letzte Frage, die wir alle mitnehmen sollten, wenn wir jetzt aus dem Raum gehen und wir gefragt werden, Mensch, neulich habe ich mal was über alte Sorten gehört. Mit welchem Grundgedanken sollte man hier rauslaufen?
Also ich wünschte, ich hätte eine Weisheit parat, aber wir haben, glaube ich, im Vorgespräch schon darüber gesprochen, es ist immer gut, zu hinterfragen, wenn es so starke Schwarz- oder Weiß-Positionen gibt, so Öko gegen konventionell oder alte Sorten gegen neue Züchtungen. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich immer irgendwo in der Mitte. Und ich fände es einfach cool, wenn wir alle so ein bisschen unseren eigenen Grips einschalten und unsere eigene Meinung bilden und einfach die Nuancen zwischen Schwarz und Weiß auch noch erkennen. Und zum Thema alte Sorten, baut irgendwas auf dem Balkon an, ob es nur ein Balkonkasten ist oder so ein kleiner Topf an der Fensterbank, ganz egal. Das macht einfach Spaß zuzugucken, wie sowas wächst. Also viel Spaß dabei.
Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, David. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wo kann man dich kontaktieren, wo kann man dir folgen, wenn man jetzt noch mehr von dir zum Beispiel auch lesen möchte und sehen möchte.
Ja, Main-Plattform ist gerade vielleicht YouTube. Da habe ich einen Gartenkanal, wo ich aber Wissenschaft so mit reinwebe. Der heißt Krautnah, so wie hautnah, nur mit Kraut. Krautnah.
Das konnte ich gerade noch.
So heißt noch der Podcast, der dazugehört. Und dann schreibe ich gerade mein Buch und gehe damit im Frühjahr dann wahrscheinlich auf Tour.
Dann freue ich mich nochmal mit dir zu treffen. Ich möchte mich gerne verabschieden und sage vielen, vielen Dank an alle. Ihr dürft jetzt alle nochmal richtig laut klatschen, damit wir jetzt zeigen können, wie voll es jetzt geworden ist. Halt, weil es ein Podcast ist, das gehört immer noch zum Abspann dazu. Ihr könnt natürlich diesen Podcast liken, sharen, euren Freunden schicken und spreaden. Ich freue mich über Feedback. Vielen Dank. Tschüss.
Danke.